Hallo und willkommen zum Podcast, wo es um Fahren von A nach B und allem, was einem dazwischen passiert, geht. Hallo Bastian.
Hallo Melanie, hallo ihr und wir sagen es ganz direkt raus, das ist keine frische Folge. Wir haben es leider dieses Mal nicht geschafft, also gibt es eine Wiederholungsfolge, aber wir versprechen ganz, ganz bald wieder was Frisches. Die hier ist aus dem April 2023. Melanie sitzt im Zug und ihr Lokführer vergisst die Handbremse. Ich teste den damals ganz neuen ICE 3 Neo und tu mir sehr weh und wir philosophieren gemeinsam über die wirklich sehr schöne Hubetikette des Oman. Viel Spaß dabei.
Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
Ihr steht am Gleis und wartet auf den Zug oder ihr seid schon drin oder ihr fahrt Auto und hört den Podcast so. Ist ganz egal. Wir treffen uns ja alle gemeinsam und therapieren uns gegenseitig beim und nach und vorm Pendeln. Jetzt starten wir mit einer besonderen Form des Pendelns, weil Melanie, deine erste Geschichte beginnt in der Luft oder kurz davor.
Ich saß am Flughafen vor dem Gate, also jetzt nicht irgendwie in einer Abflughalle oder so, sondern wirklich da, wo es zur Sache geht. Und wartete auf meinen Flug nach Prag und telefonierte mit einer Freundin und sagte zu ihr, Moment, warte mal, an mir vorbei läuft gerade eine Frau komplett in Reitklamotte. Hose, Stiefel, Sporen, alles da.
Hatte sie einen Helm auch dabei? Hat man nicht einen Helm beim Reiten?
Eigentlich ja, der fehlte in der Tat. Ich dachte, ich muss gestehen, ich habe an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt. Weil ich bin ja passionierte Reiterin und dachte, okay, ist jetzt soweit, dass ich jetzt schon Reiterinnen halluziniere beim Gedanken,
ich sehe
vier Tage nicht reiten zu können.
Das wär wirklich lustig. Stell dir vor, du sitzt gerade irgendwie, du bist im schönen Wellnessurlaub, du sitzt in der Sauna, die Tür geht auf und es geht ganz selbstverständlich eine Frau mit gebundenen Haaren rein in astreiner Reiterkleidung, setzt sich in die 100-Grad-Sauna und sagt irgendwie, was sagt man, Glück auf, sportfrei, was sagt man über den Reitern? Tag.
Hallo.
Hallo. Hier ist der Pferdeaufguss. Hat jemand eine Heuallergie?
So in etwa war das. Also es war so, dass sie sagte, ich gucke nochmal hin, nee, sie ist immer noch da. Dachte dann, alles geht zu Ende, wirklich, weil das ist schon sehr außergewöhnlich. Telefonierte dann aber weiter und es kam, wie es kommen musste. 5 Minuten später setzt sich wer neben mich? Die Frau. Daraufhin sagte ich zu besagter Freundin am Telefon, ich muss jetzt sofort aufhören zu telefonieren, weil ich finde jetzt raus, was hier los ist. Und dann habe ich die Frau angesprochen, sie sprach nur Englisch und habe ihr gesagt, Entschuldigung, ich bin wirklich von Herzen selber Reiterin und deswegen, ich muss es wissen, warum sind Sie hier in kompletter Reitklamotte?
Stopp, ich glaube, sie gehört zur Filmcrew eines Filmes, die drehen doch immer, im ZDF gibt es doch immer diese, was ist denn das, Uta Danella, nein, sowas in die Richtung, oder?
Ja, diese die Filme, an der Steilküste in England.
Ja, und da ist sie, da musste sie schnell hin.
Nee, weil denen sieht man auch sehr an bei Uta Danella, dass das alles Reitklamotten sind, die nie in einem echten Reitstall waren und nie benutzt wurden.
Sie musste zum Turnier.
Das, was die Frau anhatte, war wirklich in heavy use. Ne? So.
Okay.
Sie ist professionelle Reiterin für Schockemühle und musste gerade mal kurz nach Belgien rüber, um für eine Freundin 2 Pferdeprobe zu reiten und hatte nicht Lust, so viel zu schleppen.
Okay.
Dann haben wir uns sehr angeregt 1,5 Stunden unterhalten.
Ich kann mir aber auch vorstellen, so Reitklamotten sind ja ein bisschen größer so insgesamt, also allein die Stiefel, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass du auch dich ja nicht umziehen möchtest in so einer engen Flugzeugtoilette oder am Flughafen. Also es hatte dir ja wahrscheinlich auch kein Gepäck aufgegeben und so weiter. Und dann ist das ja auch praktisch. Es ist halt genauso erniedrigend wie im Eselskostüm im Business-ICE zu sitzen. Ich spreche aus Erfahrung, als ich da der einzige Verkleidete war.
Und man will, eigentlich will man ja die ganze Zeit so ein Schild hochhalten, ich arbeite. Arbeit.
Genau.
Es ist nur für die Arbeit.
Ach, wie lustig. Na gut, aber sie kennt wahrscheinlich die Blicke, weil offenbar scheint das ja so ihr kleines Jet-Set-Leben dann zu sein, dass sie mal schnell zu Aufträgen wegfliegt und abends wieder nach Hause fährt.
Um ehrlich zu sein, habe ich dann auch schnell gedacht, ey, Profireiterin ist echt ein Knochenjob. Wirklich. Mhm. Die wissen, was körperliche Arbeit ist. Und wenn du dann mal kurz nach Belgien rüber sollst, auch das, es ist ein sehr internationales Geschäft mit unfassbaren Wegen. Irgendwann wirst du ja sehr pragmatisch. weil dein Leben ist hart, du schläfst wenig, du arbeitest körperlich viel, da willst du halt nicht mehr schleppen. Du denkst nicht mehr über die Leute nach, wie gucken die dich an, sondern du willst nicht noch mehr durch die Gegend schleifen und willst halt einfach körperlich schonend, also du hast keine Kapazität mehr für hübsch. Das ist ein bisschen, ich hatte mein eigenes Pferd mal eine Zeit lang in einem anderen Stall stehen als der Stall, in dem ich geritten bin. Das heißt, jeden Abend musste ich Pferdi in den Hänger stellen und zum Reiten in einen anderen Stall rüberfahren. Und in der Zeit bin ich immer mit Reitkappe Auto gefahren. Weil alles, was ich an meinem Körper habe, muss ich nicht tragen. Ich habe ja eh schon Sattel, alles durch die Gegend geschleppt, jeden Abend. Und so eine Kappe ist einfach sperrig zu tragen. Da kannst du nur einen Weg mitmachen und hast nur diese Kappe in der Hand. Und die Leute haben mich immer ausgelacht. Ich habe immer gesagt, Sicherheit geht vor.
So wie du Auto fährst? Nee, ist ja nicht so. Aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten, dessen Namen wir jetzt nicht sagen können, der einen langen Nachnamen und eine tiefe Stimme hat. Und bei dem würde ich gerne einen Helm tragen, wenn der Auto fährt.
Das stimmt.
Und ich dabei bin. Oder am Straßenrand
stehe. Die letzte Situation, wo ich dachte, ich muss vielleicht spucken, war, als ich mit besagtem Freund, ich weiß noch genau, Daft Punk lief, er fuhr und ich dachte, du musst dich jetzt ganz doll konzentrieren.
Und der Witz ist, ich war vorgefahren, ich erwartete die beiden, weil ich eine Veranstaltung moderiert habe und die beiden da waren und ich habe Melanie noch nie so gesehen wie an diesem Tag. Sie sah wirklich aus wie der Tod auf zwei Beinen. Aber um das Flughafenthema abzuschließen, ich habe gleich auch noch ein bisschen, ich bin ja auch weit gereist in den Oman und bringe gleich ein bisschen Mobilität aus dem Oman mit. Was wir in Europa lernen können, wir müssen einfach viel mehr hupen und dicht auffahren. Aber nicht schreien, erstaunlicherweise. Was mir auch wieder beim Umsteigen und am Flughafen aufgefallen ist, ist, ich mag ja schon diesen Personenmix in Zügen, aber am Flughafen ist es noch mal eins wilder, oder?
Ja. Und man hat ja mehr Zeit, sich gegenseitig anzugucken. Weil so drückst du ja mit allen in den Zug schnell rein und dann hast du nur noch so eine Atmosphäre, aber siehst ja eigentlich nur noch die Menschen direkt um dich rum. Die anderen hörst du im besten Fall noch. Aber beim Fliegen hast du diesen Mix ja meistens so, wenn es gut läuft, eine Stunde lang um dich rum am Gate. Und du siehst sie alle, weil das so übersichtlich ist, weil man ja ganz anders sitzt. Und die bewegen sich und kaufen ein und kommen zurück und gehen nochmal aufs Klo. Und man sieht sie ja viel mehr beim Sein als im Zug.
Ja, und im Flieger in der Tat steigen selten Menschen zwischendurch aus. Im Flieger bist du halt mehr so eine Gemeinschaft. Im Zug verändert sich die Gemeinschaft ja immer wieder mit jedem Bahnhof so ein bisschen. Und im Flieger ist in der Tat, du Gate siehst du schon, was dich die nächsten anderthalb Stunden oder acht Stunden
erwartet.
So begleiten wird.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Und früher, als es noch so Check-in-Schlangen nur für einen einzelnen Flug gab, das ist ja heute seltener, hast du auch schon da das gesehen. Mittlerweile siehst du ja dann an der, ich weiß nicht, Eurowings-Schlange oder an der, ich weiß nicht, TUI-Fly-Schlange oder wo auch immer, siehst du ja schon Menschen und denkst, oh bitte, die nicht. Und das sind aber immer die, die dann neben dir sitzen.
Sag mal, hast du es jemals erlebt, dass es klappt, dieses Boarding nach Gruppen, nach Nummern? Jetzt alle mit der 1, jetzt alle mit der 5.
Ja, der Witz ist, das Boarding nach Reihen hat in der Tat zwei, dreimal geklappt, als ich in so Urlaubsfliegern war, wo die Purserin einfach, es waren immer Frauen, eine strenge Gouvernante war und das einfach sehr gut kommuniziert hat. Und ich erinnere mich an eine, bei der hat es besonders gut funktioniert. Irgendwie, es war Mallorca, es war Verspätung, alle wollten raus. Und die hat dann sinngemäß gesagt, ja klar, sie können jetzt in Reihe 23 auch schon aufstehen. Aber ich werde dafür sorgen, dass die wieder sitzen und sie kommen hier auch nicht früher raus. Also alle, die jetzt nach vorne laufen, schicke ich persönlich wieder nach hinten. Hat die in netter gesagt und das hat selbst bei so, ich glaube gerade wir deutschen Männer, speziell dann so über 50, haben ja so die Angewohnheit zu sagen, aber für mich gilt das ja alles nicht. Hatte ich heute auch wieder so einen Fall im Zug sitzen, der immer alle Regeln, die so ihm begegnen,
wegwischt.
Ganz wichtig findet, aber halt nicht für sich. Ja. Also die anderen müssen sich schon dran halten, aber er ist wichtiger. Er muss jetzt zuerst raus, obwohl er den billigen Platz in Reihe 23 gebucht hat. Meistens hat es funktioniert, aber ich behaupte, als es das gab, ja?
Also wirklich nicht nach Reihen.
Nee,
nicht nach Reihen, aber nach diesen Gruppen.
Bereichen.
Ja.
Genau. Und der Witz ist, nach Gruppen hat das vor 10 Jahren auch schon in den USA funktioniert, weil da gibt es ja schon immer diese Billig- oder schon lange diese Billigflieger wie Southwest zum Beispiel, mit denen bin ich mehrfach geflogen. Und da gehört das zum Ticketkauf dazu, dass du dich für eine Gruppe entscheidest und die halt bezahlst. Und du kennst mich, ich war Gruppe 3, also die letzte. Und also ich glaube, es war 1, 2, 3. Und dazu, ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, hinten zu sitzen. Ich sitze ja gerne hinten im Flieger. Und deswegen fand ich das immer total in Ordnung, bin aber immer mit der letzten Gruppe an Bord gegangen. Da ist noch der Unterschied, dass es keine Platzreservierungen für Gruppe 3 gab. Das heißt, du hast halt die Krümel abbekommen, bist halt reingelaufen, musstest gucken, was noch frei ist.
Ja, ist ja auch okay. Aber ich habe jetzt gerade eine Freundin hat mir gerade von einer Hochzeit erzählt, mit einem tollen Modus, wie die Leute zum Buffet laufen. Und ich möchte genau diesen Modus bitte zum Einsteigen fürs Flugzeug haben. Nämlich auf dieser,
in Gruppen?
Auf dieser Hochzeit hatte jeder einzelne Tisch, auch sehr passend zu den Personen, die daran saßen, eine Serie zugeordnet. Also zum Beispiel der Denver Clan oder Breaking Bad oder so. Und immer wenn deren Serienmelodie ertönte, durfte diese Gruppe zum Buffet gehen.
Das ist lustig. Da bräuchte ich ein bisschen Hilfe, weil ich bin ja nicht so serienaffin und würde im Zweifel dann immer aufstehen, weil ich halt immer Hunger habe. Aber die Idee ist super.
Das ist voll gut und das merken sich Menschen viel besser, ja, als Nummern und so. Und die Musik dazu, das verarbeitet das Hirn viel besser. Da kriegst du viel mehr Zug auf die ganze Sache.
Ey, was da für eine Party am Flughafen wäre, wenn da ständig die Denver-Clan-Musik laufen würde. Und jetzt ist Boarding Gruppe 2. Tolle Idee. Liebe Grüße an diese Frau. Finde ich
ja,
eine tolle
und man
Sache.
Wird halt schon nicht sagen, jetzt ist Boarding für Gruppe 2, sondern jetzt Boarding für den Denver-Clan.
Wie gut ist das denn?
Ja, wir müssen eine Airline gründen. Wie fährt man im Oman von A nach B? Ich bin so gespannt.
Also das Erste, was ich erzählen möchte, ist, dass als ich also nach wirklich einer langen Reise, weil ich musste zwischendurch umsteigen und ich war sehr zeitig am Flughafen, weil in Hessen war Ferienbeginn, ich bin von Hessen aus gestartet, als ich dann im Oman ankam und es schon tiefe Nacht war, war mit das Erste, was ich gesehen habe, als ich mit dem Mietwagen zu meinem Hotel fuhr, das Logo eines Intercity-Hotels.
Oh Gott.
Und da wäre ich gern wieder nach Hause gefahren.
Da hast auch du gedacht, halluziniere ich jetzt?
Wirklich. An der Stelle nichts gegen Intercity-Hotel, die machen bestimmt einen ordentlichen Job. Und ne, also es ist jetzt gar nicht mit anderen, es gibt ja eine andere Marke, die ich in Zukunft ja einfach komplett ignoriere. Bei denen hätte ich wirklich nochmal kurz, wäre ich rechts rangefahren, um einfach nur kurz in die Lobby zu rufen, Ficknasen zu schreien und wieder zu gehen. Aber das ist ja bei Intercity jetzt nicht so. Das war so der Erste, dass ich gedacht habe,
Jetzt fliegst du bis in den Oman und das Erste, was du siehst, ist ein Intercity-Hotel?
Da war ich wirklich nicht drauf gefasst. Und ich wusste auch wirklich nicht, dass die so international sind. Und ich frage mich auch, warum. Weil die gehören ja zur Hospitality Group, die wiederum gehört zu Steigenberger. Warum machen sie da nicht? Es gibt sicher auch einen Steigenberger da, aber warum? Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der auf der arabischen Halbinsel lebt, sagt, oh yes, Intercity Hotel, that's a good brand, I love it. Also,
wer weiß.
Aber egal. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich sehr oft angehupt wurde und ich dachte erst, es liegt an mir. Und ich habe dann am Tag danach jemanden getroffen, mit dem bin ich früher zur Schule gegangen und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen die nächsten 5 Tage und hat mir ganz, ganz viele unglaublich schöne Sachen gezeigt im Oman. Oh mein Gott, ist das ein schönes Land. Sind das unglaublich freundliche Menschen. Die sind wirklich ganz ehrlich an dir interessiert. Meine dumme deutsche Haltung, wenn ich am Flughafen ankomme und zu einem Mietwagenschalter gehe, ist, dass ich schon so extra cool wirken möchte, einfach damit die sich nicht trauen, mir irgendwelche Versicherungspakete zusätzlich zu verkaufen, die ich nicht brauche. Und zum ersten Mal in meinem Leben haben sie es gar nicht erst probiert. Und dann bin ich zum Handyschalter gegangen, wo ich mir eine omanische SIM-Card geholt habe, damit ich da telefonieren kann und mein Navi funktioniert und so weiter und ich nicht die teuren Handynetzgebühren aus Deutschland bezahlen muss. Und da war jemand und hat nicht probiert, mich übers Ohr zu hauen, weil die das da nicht machen. Also die machen es bestimmt, wenn du irgendwie in irgendwelchen ganz üblen Touri-Shops bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nicht mal einfach einen höheren Preis aufrufen oder so. Aber erstmal so die Orte, an denen normalerweise fast überall auf der Welt du zumindest sehr hart bleiben musst, weil sie halt immer probieren, dir irgendeinen Mist anzudrehen. Da haben sie das nicht gemacht. Taxifahrer, die nicht wie auf Mallorca, in Thailand. Taxi, Taxi, hier ist Sir, hello, Taxi. Nichts. Ganz freundlich. Taxi? No, thank you. Have a good day.
Abgefahren.
Und so war das da alles über den ganzen Land. Es war auch Ramadan-Zeit, dadurch waren ohnehin die Tage ruhiger als sonst, ist mir gesagt worden. Aber über den ganzen Land lag für mich so eine Wolke des Nett-Zueinander-Seins und des Friedlich-Seins. Ganz verrückt. Es riecht da sehr gut, ganz oft nach Weihrauch, weil Weihrauch ja da so ein großes Ding ist. Ich habe mir auch welchen mitgebracht, ganz, ganz hochwertigen Weihrauch, der da halt sehr wenig kostet. Safran habe ich mitgebracht. Ja, und dann saß ich aber in einem Auto, die Autos im Oman, also man denkt ja bei der arabischen Halbinsel immer direkt, oder viele denken, da sind diese modernen Hochhäuser. Das ist aber im Oman gar nicht so. Da gibt es schon ein paar Hochhäuser, aber das ist eher traditionell so, wie halt da schon immer oder schon lange gebaut wird. Und insgesamt, es wird da nicht so geprotzt. Die Autos sind oft eher alt, es gibt so ein paar oder viele SUVs, aber das einfach, weil jeder da eine Campingausrüstung hat und jeder mal in die Wüste fährt und campt, also wirklich jeder. Aber ich hatte so ein, ich weiß gar nicht, ein japanisches Auto, glaube ich, war es. Und das war schon ziemlich abgerockt und so sehen da sehr viele Autos aus. Ja, bin dann also dauernd angehupt worden. Und dachte, was ist denn, ist mein Licht kaputt oder fahre ich zu schnell, fahre ich zu langsam, ist der Warnblinker an? Bin ausgestiegen, ums Auto rumgelaufen, weitergefahren, wieder gehupt, dicht aufgefahren die ganze Zeit. Und dann hat mir also mein Kumpel, der da zurzeit lebt, hat gesagt, nee, also Hupen gehört dir so dazu. Ein freundliches Hupen, das ist gar nicht, ist nicht aggressiv. Du darfst es nicht aggressiv lesen, ist in Ordnung, die hupen. Also die hupen auch einfach manchmal, weil man in Kreiseln
einfach, weil es eine Hupe gibt, dann kann man sie also auch mal benutzen.
Im Kreisel auch mal einfach, um zu zeigen, ich bin auch da. Also wenn du jetzt abfährst, denk dran, ich bin auch da.
Ja.
Und dann ist es so ein...
Aber eher so ein Hallo.
Genau.
Ich bin's.
Der Witz war, als ich das so für mich mal so 48 Stunden gelernt hatte, habe ich angefangen zu hupen. Hey, ich bin im Kreisel, ich muss gleich abbiegen, da muss ich einmal kurz über deine Spur. Ganz normal. Und ich habe dann auch, ich habe irgendwann, war ich im Kreisel und jemand war im Begriff, mich zu schneiden und so weiter. Und dann habe ich so für mich, Fenster waren zu, vor mich hingeschrien. Hat er gesagt, ah, das darfst du nicht machen. Das, man schreit nicht. Das ist, das ist übergriffig, nicht schreien. Was man auch macht, ist dicht auffahren. Auch da habe ich die ganze Zeit gedacht, ich bin im Weg und bin dann auf die andere Spur gefahren. Dann fahren die aber nicht vorbei. Und da ist es wohl so, man lernt in der Fahrschule, man soll bitte dicht auffahren, weil wenn es einen Unfall gibt, dann ist der Aufprall nicht so hart.
Okay, also sie kommen nicht so weit hin, dass es vielleicht gar keinen Unfall geben würde, wenn man einfach nicht so dicht auf Verstoßstange hängt.
Ich glaube, man geht, und das zeigt natürlich auch, warum die Autos so aussehen, wie sie aussehen. Man geht davon aus, dass es einfach ab und zu mal so ein bisschen Auffahrsituationen gibt.
So einen kleinen Ditcher hier und da.
Ja.
Also man muss dazu auch sagen, eigentlich, also ich meine, wir Deutschen stehen ja auch immer da und sind so, boah, ey, wie die Auto fahren, unglaublich, gibt's das? Italien, Prag, auch in Prag, ich saß in einem Auto und hatten keine Vorfahrt auf so eine vierspurige Kreuzung, da wurde sich einfach mal raufgetastet. Ja, also es wurde den anderen schon auch noch die Chance gegeben zu bremsen, aber ja, und so als auch ich als Deutsche saß da ja und dachte, oh Gott, aber du bist hier nur zu Besuch, ich bin ganz ruhig. Aber wenn man es eigentlich mal unterm Strich sieht, dann wird ja offensichtlich auf der ganzen Welt anders gefahren, nur bei uns nicht. Müssten wir uns da nicht mal die Frage stellen, ob unser, mein Auto darf keinen Kratzer haben, da sein, mein ganzer Stolz, mein Augensterngehabe rund um unsere Karren, vielleicht die falsche Herangehensweise ist?
Ja, also was ja auf jeden Fall, glaube ich, echt so ein deutsches Ding ist, ist halt dieses, dass kein Staubkorn das Auto berühren darf. Und das Verständnis hatte ich ja nie. Ich habe immer, meine Autos waren immer so Nutzautos. Also ich hatte immer, Beulen mussten jetzt nicht unbedingt sein, aber die waren selten sauber zum Beispiel.
Meine auch, aber eine Macke fände ich schon, Aber verstehst du den Gedanken, den ich habe? Ja. Wenn die ganze Welt das anders macht und wir nicht, sollten wir dann nicht mal anfangen, drüber nachzudenken, ob wir vielleicht falsch sind?
Ja, wenn müsste sich halt das ganze Land drehen, weil also man fährt auf deutschen Autobahnen halt auch deutlich schneller als anderswo und so weiter. Ne? Also da macht dann der Abstand halt wirklich Sinn. So schnell fährst du halt im Oman einfach mal nicht. Und zwar schon auch, weil, das ist das nächste Zauberhafte, es gibt da das, was man dort Autobahnen nennt. Zum Teil sind die sehr ähnlich wie deutsche Autobahnen, zum Teil aber auch einfach Straßen in der Wüste. Und da laufen dann so Kamele entlang und Ziegen, ganz viele Ziegen, Esel. Ich habe alleine heute, ich hatte heute Frühsendung und ich habe heute sowohl Rehe auf der Fahrbahn ganz früh morgens, als es hell wurde, vorgelesen, als auch später zwei Hunde auf der Fahrbahn. so viele Esel, wie ich da an Straßenrändern gesehen habe, die da zum Teil, die stehen dann da und da, wo das wirklich so richtig autobahnmäßig war, stand der Esel auf dem Mittelstreifen, also mehrere, auf den Mittelstreifen der Autobahn, da ist so ein kleiner Grünstreifen und hat so ganz entspannt den Kopf auf die Leitplanke gelegt. Und dann habe ich gedacht, ja, sterben die da? Aber die stehen da, also die sehen gut ernährt aus und meine Begleitung sagte, nö, ist alles, das ist hier so. Er hat am Anfang auch gedacht, das ist jetzt ein Problem. Aber
nur mal eine Frage, wie schnell wird denn auf den Autobahnen da so gefahren?
Ich würde jetzt sagen 100, aber ich weiß.
Was halt auch schon ganz schön schnell ist, wenn du mit einem Esel kollidierst.
Ja.
Das willst du nicht.
Genau, nee, ich kann es nicht beantworten. Aber es ist schnell, wäre doof, wenn dann da ein Kamel oder Esel stehen würde. Ich glaube, Ziege ist noch gefährlicher, weil du die nicht so gut siehst.
Und die sind schneller.
Ich erinnere mich noch, als ich noch beim Lokalfernsehen gearbeitet habe, gab es mal die Meldung, dass, weil die neue Bundesstraße sowieso eröffnet ist, jetzt sehr viele tote Hasen da liegen.
Oh nein.
Und das sei aber einfach die alte Generation der Hasen. Die junge Generation würde das sehr schnell lernen und dann gäbe es so in einem Jahr dann auch weniger tote Hasen auf der Straße. Ich habe das, sagte die Behörde, ich konnte das nicht verifizieren. Ich weiß nicht, was an der Info dran ist. Aber sagen wir so, ich bin über keinen toten Esel gefahren.
Denn du, wenn es läuft, lass laufen.
Ja, also das war der sehr zauberhafte Oman. Ich will unbedingt, unbedingt wieder dahin.
Nimm mich mit das nächste Mal.
Ja, wirklich. Also, oh. Und zwar übrigens auch als Frau ohne Kopftuch kommt man da super klar. Die Menschen sind wahnsinnig interessiert an dir.
War skeptisch wegen Politik und so. Ich bin da ja immer ein bisschen eigen, in welche Länder ich reise.
Ja, der Oman ist ein bisschen die Schweiz der arabischen Halbinsel, würde ich jetzt als Amateur, es ist keine offizielle Aussage, es ist nur mein persönlicher Eindruck. Es wirkte auf mich deutlich, also das ist halt das Ding, ich komme dahin als Gast, ich gucke dann halt auch, dass ich nicht in der ganz kurzen Hose irgendwie durch die Öffentlichkeit laufe, sondern dass ich gucke, wie sehen die Menschen da aus, dann ziehe ich das an.
Klar, das ist auch okay.
Genau,
also damit bin ich fein.
Ich war die allermeiste Zeit über in Muscat, also in der Hauptstadt, und das wirkte unglaublich liberal auf mich. Und es gab so verrückte Erscheinungen wie, also ich war darauf vorbereitet, dass ich also nicht essen kann tagsüber in der Öffentlichkeit, aber dass ich zum Beispiel in einem Hotelzimmer das machen darf, aber halt nicht mich auf dem Marktplatz setzen. Das ist auch so, aber du würdest zum Beispiel im Supermarkt warmes Essen bekommen, auch tagsüber. Und ich habe gehört, ich habe es selber nicht gesehen, dass Starbucks zum Beispiel auch geöffnet hatte. Es war ja Ramadan-Zeit. Aber es gibt wohl schon auch Strafen, wenn man öffentlich isst und trinkt bei Helligkeit. Ja. Aber also wirklich tolles Land, super spannend. Vorher unbedingt ein bisschen einlesen, weil man einfach, glaube ich, viele Gefühle da verletzen kann. Und das sollte man nicht. Aber ich nehme da immer sehr gerne den Vergleich. Wenn du in Frankreich oder Italien in eine kleine Kirche gehst, hast du als Frau auch die Schultern zu bedecken. Und viele tragen auch da Kopftuch. Es gibt halt Regeln, die anderswo anders sind. Und so erwarten wir es als Deutsche ja auch, wenn Leute bei uns Gäste sind, dass sie unsere Regeln befolgen oder es zumindest probieren. Und wenn man das genauso macht, muss man da wirklich keine Angst haben. Es war wirklich gut.
Ja, schön.
Und dann hatte ich diesen Strafzettel.
Bitte?
Ich habe falsch geparkt, dummerweise. Und spätestens da hat der Oman wirklich meine große Liebe bekommen. In Form von, ich glaube, 16 Euro musste ich bezahlen für einmal falsch parken, weil ich dachte, es sei ein Supermarktparkplatz, aber es war ein öffentlicher Parkplatz. Ich habe das Schild in der Tat übersehen. Mir war nahegelegt worden, das möglichst schnell zu begleichen, im Zweifel auch auf eine Polizeistelle zu gehen und das da zu machen, weil man wohl manchmal nicht an der Ausreise gehindert wird, aber ich habe dann gesehen bei der Ausreise, es gibt wirklich einen Schalter für Leute, die ihre Strafen noch nicht gezahlt haben. Und da will man natürlich nicht stehen, wenn das Boarding gleich beginnt.
Nee.
Aber es gibt eine App und bei der App gibst du die Ticketnummer ein, also die Strafzettelnummer, und dann steht da der Preis und dann klickst du an, jo, das war ich, und dann überweist du einfach per Kreditkarte das Geld. Fertig.
Boah.
Super, oder?
Keiner schreibt dir einen Brief.
Ja.
Du musst nicht Kassenzeichen.
Genau.
Aha. 66372-22.
Ja. Ich habe ja mal einen Strafzettel auf Mallorca bekommen, weil ich da versehentlich in so eine Lokalzone reingefahren bin. In Palma muss man ja sehr aufpassen, weil da gibt es Bereiche, da dürfen völlig zu Recht nur die Anwohner rein. Und ich bin da versehentlich mit dem Mietwagen reingefahren und bin sowas wie geblitzt worden. Das ging dann aber über den Mietwagenverleih, was ja nochmal eine richtig hohe Gebühr kostet. Da war, glaube ich, am Ende die Gebühr höher, einfach dafür, das mir zuzustellen. Die Gebühr war höher als das, was am Ende die Strafe war. Und damit fangen es natürlich alle ab. Und es ist ja für die Behörden auch viel einfacher. Ich habe einfach irgendwie 4 Stunden, nachdem ich das Ticket bekommen habe, habe ich einfach schnell bezahlt. Fertig. Indem ich einfach die Ticketnummer eingegeben habe.
Voll gut. Derweil in Deutschland. Ich war mal wieder auf Sylt. Da muss ich ja immer Zug fahren. Irgendeinen Zug muss ich immer fahren. Oder Fähre. Aber Zug ist meistens die Sache. Und als ich wieder zurück wollte, stand ich am Bahnsteig. Und der Zug kam an mit sehr vielen Menschen und die wollten alle aussteigen und ich stand auch schon an der Tür und wollte einsteigen und dann aber, hoppala, hat da wohl jemand vergessen, die Handbremse anzuziehen.
Nein, oh mein Gott, der Zug ist losgerollt.
Ja.
Oh Gott, oh, das ist krass. Und dann?
Naja, ist er halt sehr langsam gerollt. Manche Menschen sind einfach weiter. Ich dachte natürlich, ja, er steigt halt weiter aus. Merkte aber, dass das für andere Menschen überhaupt gar keine Lösung ist. Die hatten das P in den Augen. Als ich dann einmal durchatmete, dachte ich, ja gut, verständlich ist vielleicht auch die gesündere Art und Weise. Und irgendwann macht es Iiit. Und dann konnte man weiterfahren. Also man konnte auch noch Türen auf und zu machen und so. Das ging alles noch, während der rollt.
Eieiei. Boah, ich glaube, da, wenn du da Zugführerin oder Zugführer bist und das gemacht hast am Tag, da hast du auch erstmal nasse Hände, oder? Und guckst aus dem Fenster, ob da mal hoffentlich alles gut gegangen ist gerade.
Es war sehr langsam.
Okay, aber trotzdem. Eieiei.
Ja, passiert den Besten.
Also dir ist nichts passiert, den anderen auch nicht, richtig?
Nee, ich habe natürlich einfach während der rollte gedacht, ja gut, dann rollt er halt, während ich einsteige. Ja. Dann heute so und hab noch die Tür aufgemacht und dachte nur, boah ey, wenn jetzt hier so ein Sicherungsmechanismus, dass hier jetzt die Tür nicht aufgeht, wenn der rollt, das waren in etwa meine abgestumpften, das hat die Bahn aus mir gemacht, Gedanken. Wir haben wirklich in Zügen schon eine Menge erlebt. Ich bin von der Zugtür umgetackelt worden. Also ein Zug, der wirklich mit weniger als Schrittgeschwindigkeit rollt, ja dann...
Ja, da würde ich mir diesen Freizeitparks, gibt es ja diese Scheiben, die sich bewegen, während die, also damit das Karussell nicht stoppt quasi, ne? Die immer so leicht sich bewegen, so bei Wildwasserbahnen zum Beispiel.
Ja, stimmt. So war das.
Das hätte ich gerne für Zugfahren. Dann, das würde vielleicht die Reisezeit nochmal um 45 Sekunden verkürzen oder sowas, wenn der Zug einfach weiterfahren würde. Du musst dann aber auch wie beim Skilift, irgendwann musst du auch wirklich einsteigen, sonst fällst du von der Platte.
Richtig.
Das würde ich mir wünschen. Ja. Was wünscht ihr euch denn? Schreibt mal, hallo@pendlerglück.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir sind auf Social Media, wir sind da maximal inaktiv, aber wir freuen uns über eure Mails da.
Kurz zur Begründung, wir müssen leider einfach echt auch Geld verdienen, also so richtig arbeiten. Das ist der Grund, warum wir auf Social Media so inaktiv sind.
Richtig. Aber um jetzt nochmal so die Energiekurve bei uns allen, weil die Folge ist fast vorbei, aber jetzt geht's nochmal richtig ab, weil du, Melanie, bist nicht verletzt worden. Ich schon. Ich hatte einen dicken Daumen im neuen ICE. Es gibt den neuen ICE 3 Neo. Der ist, ich habe gerade gelesen, am Anfang Dezember ist der zum ersten Mal eingerollt und wird jetzt nach und nach
ausgerollt.
Ausgerollt, genau. Und der Artikel von der Bahn, lustigerweise, da schreiben sie, dass der dann auch den Deutschlandtakt fahren wird. Da können wir aus heutiger Perspektive sagen,
in 40
nein,
Jahren.
Den wird er vermutlich nie fahren, weil ich glaube, in 40 Jahren ist das Ding schon gepresst und...
Das sagst du jetzt.
Ja, wer weiß, genau, ja. Jedenfalls, ich kam in den ICE rein und dachte, irgendwie sieht der anders aus, was ist denn hier los? Ich habe dann gegoogelt und habe gesehen, ah ja, es ist ein neuer ICE 3 Neo. Ich hatte einen Sparpreis erster Klasse und ich habe es leider nicht mehr in die zweite geschafft, weil der Zug dann plötzlich sehr abrupt ankam, weil die vergessen haben, in Bonn-Siegburg anzuhalten. Die sind durchgefahren, weil angeblich ein Gleis irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Weiche war kaputt oder sowas und dann waren wir sehr schnell in Köln. Deswegen habe ich es nicht mehr, ich wollte mir eigentlich das Bistro noch anschauen oder das Restaurant und die zweite Klasse. Ich kann jetzt also nur aus der ersten Klasse berichten, was natürlich ein bisschen posch ist, aber auch relativ schön, um mal die positiven Punkte erstmal anzusprechen. Es gibt einen Getränkehalter, da passt eine 1 Liter Wasserflasche rein.
Oh.
Dachte ich, bis die enge Kurve kam und ich die Wasserflasche auf meinem Fuß hatte. Aber es sind nicht mehr diese ganz kleinen Getränkehalter. Das finde ich schon mal gut. Also so eine 1/2 Liter Flasche müsste da ganz gut reinpassen. Das finde ich toll. Was ich auch toll finde, gerade für Leute, die nicht so gut sehen können, die aber, also die schon lesen können, aber halt einfach nicht so gute Augen haben, die sehen ja immer sehr schwierig, ist jetzt dieser Platz reserviert oder nicht, ist das irgendwie ein Freihalten für ich weiß nicht wen und so weiter. Die haben da einfach Leuchtdioden reingebaut und du musst einfach gucken, ist es grün, ist der Platz frei, ist es rot, ist der Platz reserviert.
Super.
Tolle Idee. Dann so diese Sachen irgendwie, dass angeblich sich das Licht den Tageszeiten anpassen, sowas habe ich alles nicht gemerkt, dafür war die Fahrt zu kurz und es war hell. Dann in der ersten Klasse ein Knopf mit der Leselampe, der dann aber nicht reagiert hat. Der war so voll fancy und dann ging das Licht aber nicht an. Da musste ich ein bisschen drücken, dann hat er funktioniert. Die Bahn bleibt sich treu. Ich glaube, mit jedem neuen ICE-Modell werden die Sitze noch ein bisschen kürzer. Also mittlerweile steht wirklich die Hälfte meines Oberschenkels über. Und da muss ich echt sagen, ey Leute, es war ehrlich gesagt, der Sparpreis erster Klasse war billiger als mein Flexpreis zweiter Klasse. Deswegen, ich sag da nichts, ne? Das war eine günstige Bahnfahrt für mich und ich war zufrieden. Aber wenn ihr erster Klasse draufschreibt, dann müssen die Sitze gemütlich sein. Ich bin nur 1,80 groß. Wenn das für mich schon nicht angenehm ist zu sitzen und es war nur eine Stunde Fahrt, ich würde von Frankfurt nach Hamburg kaputt gehen in diesem Zug. Ich müsste regelmäßig spazieren gehen, weil ich da so krumm drin sitze. Und das ist,
du hörst meine Bandscheiben stöhnen.
Ja. Jackenhalter habe ich, glaube ich, gesagt. Tablethalter, das ist eine tolle Idee. Also du kannst wirklich auf Augenhöhe auf dem Tablet dir Serien angucken. Fand ich eine schöne Idee.
Oh, das ist super.
Leider hätte man diesen Tablethalter mal ölen sollen, weil ich habe ganz schlimm meinen Daumen eingeklemmt. Und ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich, das ist Pendlerpech.
Oh nein.
Ich hatte einfach Pech und das Ding war neu und es ging noch nicht so gut. Aber das hat wirklich, wirklich wehgetan. Bin ich erstmal da auf die Toilette und hab gekühlt. Naja, und dann war eben das Highlight, also dass dieser Zug in Bonn-Siegburg durchgefahren ist. Vor mir saß eine Frau, die ganze Zeit über mit ihrer Tochter kommentierte, wie blöd doch die Deutsche Bahn ist, weil wir hatten irgendwie 7,5 Minuten Verspätung. Das war natürlich, da will man ja eigentlich 100% des Fahrpreises zurück, wenn nicht sogar 180%. Und hat also sehr, sehr viel, sehr, sehr oft gesagt, wie doof das ist. Dann ist der Zug also da, wo sie aussteigen wollten, durchgefahren. Und sie war also wieder total empört.
Das war die Rache.
Voll. Es gab einen Business-Kasper, der so schräg gegenüber von ihr saß und auch in meinem Blickfeld, den sie dann adressiert hat und der halt die ganze Zeit so wie ich das einfach alles ignoriert hat. Und dann hat sie ihn aber adressiert, ja, das ist doch die Bahn. Und daraufhin hat er kurz die Brille so ein bisschen auf die Nase geschoben und dann den legendären Satz gesagt, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn sie in Bonn-Siegburg ausgestiegen wären. Und jetzt bin ich verliebt in diesen Menschen und die Frau hasst ihn sehr.
Ich auch. Und besser wird's heute nicht mehr. Damit ist die Folge zu Ende. Bastian, bring mehr solcher Menschen mit. Also den Mann.
Euch gute Fahrt. Steigt immer pünktlich aus, wenn's geht.
Pendlerglück mit Bastian und Melanie.